Jesus wollte mal, eigentlich wollte er es oft, sich zurückziehen. So in die Berge, so ein bisschen relaxen, so ein bisschen Akku auftanken, so ein paar Sabbatstunden machen. Kennt ihr auch, ne? Muss man manchmal Füße hochlegen, einfach mal abschalten. Bei Jesus war nur das Problem, bei ihm kam immer alles anders. Auf einmal sind die Menschen hinter ihm hergelaufen und nicht wenige. Und er hat diese Ruhe einfach nicht gefunden. Und Jesus hat ja so ein großes Herz gehabt. Und er hat einmal etwas gesagt über seinen Vater, was mich sehr bewegt hat. Er hat nämlich gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er sprach von Gott. Und er sprach von seiner Motivation. Und wenn wir Jesus angucken und mal kurz diese Tempelszene ausblenden, dann sehen wir nur Liebe. Dann sehen wir nur Verständnis. Dann sehen wir jemand, der bei den Menschen nicht das Äußerliche gesehen hat, sondern das Innere, das Herz. Und da hat er dran gearbeitet. Das hat er in die richtige Richtung manipuliert. Und als er so diese Menschen hinter sich her gesehen hat, da ist er einfach stehen geblieben, hat sich einen Ort gesucht und hat den Leuten Dinge gesagt, die ihnen so auf der Seele lagen, die sie vielleicht niemals gewagt haben auszusprechen. Sonst hätten sie ihm nicht so lange zuhören können. Und in der Zeit sind ganz, ganz viele Leute gekommen. Ihr kennt diese Geschichte, das ist die Speisung der 5000, wo immer mehr gekommen sind und Jesus muss wirklich ein fantastischer Redner gewesen sein. Sonst hätten die Leute nicht so lange ausgehalten. Aber seine Freunde, die waren ja immer so ein bisschen ungeduldig. Und die sind dann irgendwann zu Jesus gekommen und haben so die Kosten überschlagen und gesagt, Jesus, das geht so nicht weiter. Guck mal, ist schon langsam dunkel. Wir haben schon bei irgendjemand gehört, wie der Magen geknurrt hat. Wenn sich das jetzt rumspricht, dann haben wir ein Problem. Dann werden die Leute sagen, ja, ist jetzt schon spät, können wir nicht was zu essen kriegen. Und dann gucken wir mal auf unsere paar Kröten, die wir haben. Das reicht nicht, um die Leute satt zu machen, aber wir wollen auch keine Unruhe, schick die jetzt endlich nach Hause. Und dann sagt Jesus etwas, was mich in meinem Christsein ganz persönlich anspricht. Und ich glaube, das ist so die zentrale Botschaft nochmal in dieser Speisung der 5000. Und darum geht es, da geht es gar nicht so großartig um ein Wunder, was da passiert ist. Und das ist schon gewaltig, was da passiert ist. Jesus sagt etwas, was uns nicht auf den Stühlen sitzen lassen kann. Er sagt nämlich, gebt ihr ihnen zu essen. Er sagt auf Deutsch, beweg mal deinen faulen Hintern selber. Und dann sagt er noch was. Guckt mal, was wir haben. Und dann gehen die rum und finden da diesen Jungen mit seinen 5 Broten und 2 Fischen. Und dann bringen sie das zu Jesus. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn ich das gewesen wäre oder wenn ihr das gewesen wärt und ihr hättet das zu Jesus gebracht, so nach diesem christlichen Motto, ach, guck mal, wie wenig wir haben. Und was macht Jesus? Der ist ja so ganz anders als wir. Der sagt, jetzt sagen wir erstmal Danke. Und wir haben gedacht, oh Mist, was sollen wir mit 5 Broten machen? Und 2 Fischen. Und Jesus sagt erstmal Danke. Der bleibt da ganz lässig und cool. Und dann sagt er, danke, Papa. Und in diesen Danken passiert etwas. Es multipliziert sich etwas. Und dann werden sich alle Hausfrauen freuen, dass da nicht nur so viel Brot und Fische übrig bleiben, sondern dass Jesus auch die Körbe vermehrt hat. Auf einmal bleiben auch noch 12 Körbe übrig. Da haben sich einige richtig gefreut. Ja, das habt ihr wahrscheinlich so noch gar nicht gesehen, aber lest mal eure Bibel, da steht auf einmal, da sind 12 Körbe übrig geblieben, oder? Ja, da hast du keinen Korb gekriegt, den hättest du mit nach Hause nehmen können. Ne? So, auf jeden Fall ist das, ich finde das so eine coole Begebenheit, wo Jesus nochmal etwas deutlich sagt, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Also, jetzt zieht mal los, jetzt macht mal ihr etwas. Und das ist so oft so ganz anders, als wir uns das vorstellen. Wir wollen chillen und in dem Moment passiert was ganz anderes. Wir müssen auf einmal etwas tun. Und praktisches Christsein bedeutet auch, die Augen dort offen zu haben, wo man sie am liebsten zumachen möchte. Praktisches Christsein bedeutet auch, mal die 2. Meile mitzugehen und auch Menschen anzunehmen, die man eigentlich gar nicht so möchte. Also ich finde das immer furchtbar, wenn ich auf der Straße angequatscht werde. Ich hasse auch U-Bahn fahren oder Bus fahren oder S-Bahn fahren oder Bahn fahren. Ich weiß, warum da so große Fenster drin sind. Weil die Sehnsucht nach draußen da so groß drin ist. Also es geht mir zumindest so. Ich will immer mein Auto. Ja, und wenn dann da Leute kommen und betteln oder singen oder sowas, dann denken, oh nein, immer wenn ich Bahn fahre. Warum ich? Und dann stehst du in der Zugzwang. Gebe ich dem was, gebe ich nichts. Gebe ich dem was, gebe ich nichts. Denke ich, raus jetzt, geh einfach, komm nicht zu mir. Und meistens kommen sie dann doch. Und dann, nicht gesehen. passiert. Ich kam mal so ein Punk zu mir und sagte, Alter, hast du mal ein bisschen Kleingeld? Ich sagte, Alter, brauchst du nur Kleingeld oder brauchst du Großgeld? Ja, ich brauche Großgeld. Ich sage, Alter, warum fragst du mich denn nach Kleingeld? Ja, hast du recht. Schon cool. Also, wenn ich frustriert bin, dann gibt es immer einen auf die Mütze. Aber gut, okay, mit dem bin ich gut ins Gespräch gegangen, war cooler. Aber ich mag sowas überhaupt nicht. Aber es gibt manchmal Situationen oder Menschen, denen möchte man am liebsten aus dem Weg gehen. Aber es sind genau die, für die Gott dich vielleicht gebrauchen will. Und hinhören ist so wichtig. Das ist jetzt, dieses Jahr sind so viele Dinge passiert, die mich so erschüttert haben in meinem Leben. Wir haben gerade vor vielen Jahren in einen jungen Jugendlichen damals investiert, wo wir gesehen haben, der hat so radikale muslimische Wurzeln, da wird mal was ganz Schlimmes passieren, und er ist gerade vor 2 Wochen bei der IS erschossen worden im Irak. Und da hast du dann jahrelang in einen Jugendlichen investiert und es ist einfach schrecklich, wenn du weißt, den kannst du nicht wiedersehen. Ja, das ist weg und alles, was du getan hast, ist übel. Aber umso wichtiger, dass man sich darüber Gedanken macht, was habe ich ihm mit auf den Weg gegeben, was habe ich ihm gesagt. Das ist schon ein paar Jahre her, da saß ich in der Weihnachtsfeier einer unserer Einrichtungen in Berlin, und ich sitze eigentlich immer da, wo so die sind, die so ein bisschen schwierig sind. Irgendwie habe ich so das Herz für die andere nicht so, gerade Kinder und Jugendliche, die so richtig extrem sind. Ja, im Jahr 2000 kamen die ganzen Skinheads von Berlin-Hellersdorf zu uns, und es war geil, wenn die dann reinkamen, so mit ihren T-Shirts, Odin statt Jesus, um uns zu provozieren. Und da habe ich mir so einen Glatzkopf angeguckt und habe gesagt, ich weiß, warum du eine Glatze hast. Ja, warum denn? Ich sage, du hast keine blonden Haare, du bist kein Arier. Wisst ihr, einer von denen arbeitet heute bei mir. Als Angestellter, der ist nicht mehr rechts, der hat jetzt auch Haare, die sind nicht blond. Naja, auf jeden Fall saß ich dann in einer Weihnachtsfeier neben so ein paar auffälligen Mädels, und so ein paar von denen habe ich ganz besonders ins Herz geschlossen. Einem, neben der saß ich gerade, und ich weiß, dass unsere Mitarbeiter mit der immer so ein paar Schwierigkeiten hatten, und dann wurden die Weihnachtsgeschenke verteilt, 2 Mitarbeiterinnen saßen vorne und haben dann die Kinder einzeln nach vorne gerufen, und die eine mochte dieses Mädchen überhaupt nicht, aber es ist eben so, wie es manchmal ist, ne? Sie rief sie dann nach vorne und sagte dann ins Mikrofon, vor allen Leuten, die da waren, jetzt muss ich dir auch noch mal das Weihnachtsgeschenk geben. Und ich dachte, wenn wir als christliche Einrichtung so einem Menschen begegnen, dann haben wir schon einen Fehler gemacht. Das Mädel kam runter, setzte sich total bedeppert neben mich, und ich guckte sie dann an, und sie sah sofort in meinen Augen, dass ich nicht glücklich war mit dem, was sie da gehört hatte. Und sie schaute mich dann ein bisschen traurig an und sagte, weißt du, das macht sie immer mit mir. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, weißt du, Romina, das würde ich mit dir nie machen. Und dann nahm dieses Mädchen mich in den Arm und sagte, ich weiß das. Und sie kam dann nicht mehr. Oder sagen wir mal ganz selten. Und sie ist dann irgendwann in den falschen Freundeskreis geraten. Und ich bekam vor einigen Wochen, ja, ist noch gar nicht so lange, vor 2 Wochen einen Anruf, dass dieses Mädchen in diesem Freundeskreis, 13 Jahre alt, unter Alkohol gestellt worden ist, ist dann von allen Jungs vergewaltigt worden, und es wurde dann per Handy aufgenommen und ihr dann gegeben. Und das erzählten meine Mitarbeiter mir. Und ich war natürlich sehr frustriert, und ich habe dann meinen Mitarbeitern gesagt, ihr seid schuld. Das ist hart. Die Aussage ist hart, die ich da getroffen habe in dem Moment. Aber ich fühlte mich genauso mitschuldig. Weil wir haben in diesem Punkt versagt, einem Menschen nicht richtig zu begegnen. Wenn wir wirklich so leben wollen, wie Jesus uns das vorlebt, dann müssen wir auch Menschen lieben, die wir von unserer Natur aus nicht lieben können. Und unsere Worte, unsere Augen und unser Herz können so viel bewegen, dass eine Entscheidung zwischen Leben und Tod garantiert sein kann. Also wenn ich mein christliches Leben ganz praktisch umsetzen will, dann entscheide ich selber mit über Leben und Tod. Das ist krass, was ich sage, aber es ist auch das, was ich in der Bibel lese. In meinem ersten Buch habe ich über ein Mädchen berichtet, die fast nie in die Schule gegangen ist, und als 15-Jährige kam sie ins Heim, irgendwo im tiefsten Brandenburg, oben in der Prignitz. Und sie kam dann nach einigen Monaten wieder in die Einrichtung, und es war Schulzeit, und sie kam dann, und ich habe das gar nicht so registriert, ich sage: Cindy, was machst du eigentlich hier? Müsstest du nicht in die Schule gehen? Du bist doch eigentlich im Heim, du bist doch gar nicht in Berlin. Dann sagt sie: Ah, weißt du, Bernd, ich habe da keinen Bock mehr, ich bin da abgehauen, da ist überhaupt keine Betreuung und ich will nicht mehr. Und dann habe ich gesagt: Weiß das schon jemand? Nö, das weiß niemand. Ich bin heute Morgen abgehauen, bin in die Bahn, bin direkt hierher gefahren. Ich sage: Mädel, bist du bescheuert? Die Polizei wird dich suchen. Fahr wieder zurück. Aber da ist da keine Betreuung. Ich sage: Blödsinn, setz dich in die Bahn, fahr zurück. Und sie hat sich dann in die Bahn gesetzt und ist zurückgefahren. Und am nächsten Tag bekam ich den Anruf, dass Cindy tot ist. Und ich war mit Schuld. Habt ihr noch in Erinnerung, was sie zu mir gesagt hatte? Sie hatte gesagt: Bernd, dort ist keine Betreuung. Und ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Möchte ein 15-jähriges Mädchen Betreuung? Eigentlich nicht, oder? Wenn man in so einem Heim ist und so lauter Pädagogen hat, Sozialpädagogen, man muss denn Regeln einhalten, eigentlich will man das gar nicht. Aber wenn ein 15-jähriges Mädchen sagt, da ist keine Betreuung, dann muss doch etwas da dran sein. Ein paar Tage später habe ich erfahren, dass das schon das zweite Kind war, das in diesem Heim gestorben ist. Es war eigentlich ein zufälliger Tod. Sie war abends mit einigen anderen in ihrem Zimmer. Die haben Feuerzeuggas geschnüffelt und sie auch. Aber in dem Moment blieb ihr das Herz stehen. Und sie starb daran. Und die Jungs haben die Tür zugehalten, weil sie gedacht haben, sie simuliert. Und es kam keine Hilfe und dieses Mädchen war tot. Wisst ihr, wie oft ich an meinem Schreibtisch gesessen hat und darüber nachgedacht habe, wenn ich reagiert hätte und etwas anders gemacht hätte, besser zugehört hätte, dann würde dieses Kind heute vielleicht noch leben. Ich habe dieses 15-jährige Mädchen auf einem meiner Meinung nach atheistischsten, schlimmsten Friedhof dieser Welt beerdigt. Mitten in der Pampa stand ich vor einem Grab, vor ein paar Jugendlichen aus meiner Einrichtung, vor der Alkoholikermutter, und habe in das Grab geguckt und dachte: Scheiße, das kannst du nicht mehr gut machen. Aber ich bin nach Hause gegangen und ich habe mir vorgenommen, diesen Fehler nie wieder zu machen. Das kann ich nicht garantieren, aber ich kann es zumindest versuchen. Ich kann versuchen, hinzuhören, wenn eine Romina um Hilfe ruft, weil sie immer schlecht behandelt wird von einem Mitarbeiter oder von einem Christen oder von irgendjemand in ihrem Umfeld. Und ich bin mir auch mittlerweile nicht mehr zu schade, zu einer Lehrerin zu gehen und zu sagen: Sie mobben diese Schülerin. Ob sie mich ernst nimmt oder nicht. Ich bin auch so dreist, dass ich bei der Schulbehörde anrufe und sage, dass das nicht so weitergeht. Weil ich glaube, dass wir als Christen auch den Mund aufmachen müssen, dass wir auch uns einsetzen müssen für die Menschen, die ohne Hilfe gar nicht weiterkommen. Und ich will nicht sagen, dass unser ganzes christliches Leben daraus bestehen soll, dass wir nur helfen. Aber ich möchte doch sagen, dass unser christliches Leben daraus bestehen sollte, dass, so wie es die Bibel sagt, dass wir Licht sind. Und ein Licht leuchtet nun mal. Und ich glaube, dann sollen wir auch unsere Lichter leuchten lassen mit den Begabungen, die Gott mit uns mit auf den Weg gegeben hat. Wisst ihr, ich fahre Quad, vierrädriges Motorrad. Als ich vor vielen Jahren so mit einem der ersten Quads bei uns auf den Hof gerollt sind, da haben meine Kinder zu mir gesagt: Hey Papa, was hast du da für ein Sofa unter dem Hintern? Na, mittlerweile fahren sie selber. Und ich bin ziemlich involviert in dieser Quad-Szene, und wenn man bekannt ist, hat man natürlich das Problem, dass egal wo man hinkommt, ist man keine Privatperson mehr. Und ich weiß noch, ich bin auf dieses große Treffen gefahren mit weit über 1000 Quad-Fahrern, und die haben mich dann sofort erkannt und haben gesagt: Bernd, du bist doch Pastor, kannst du bei uns nicht einen Gottesdienst halten? Und dann gesagt: Quad-Fahrer-Gottesdienst, sowas gibt's in der Welt nicht. Geht doch zum Motorradfahrer-Gottesdienst. Nein, das musst du machen. So, und seitdem mache ich dann jedes Jahr diesen Quadfahrer-Gottesdienst, und das sind alles Leute, die glauben nicht an Gott. Alles so bärige Typen. Und wenn du dann so einen Gottesdienst hältst auf der Main Street in Pullman City in Sachsen, in dieser Westernstadt, und dann hast du da 2 Meter Kerle und die heulen dann und die schreiben dir dann anschließend bei Facebook, dass sie so bewegt sind, dass sie auch glauben wollen und solche Dinge, dann weißt du, dass du mit dem, was du hast, und wenn es nur Quadfahren können ist, dass du damit Menschen erreichen kannst. oder in deiner Schule oder sonst wo. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Als ich Christ wurde, war ich 16 Jahre alt. Da war ich in der 10. Klasse. Da haben meine Klassenkameraden gesagt, du bist Christ. Dann haben sie mich im Nachbarzimmer, im Nebenzimmer eingesperrt, haben mit der Gaspistole abgefeuert. Und meine Augen waren knallrot. Ich habe dann ein Fenster aufgemacht und habe dann versucht, ein bisschen Luft in die Augen zu kriegen. Das war der Preis für mich als Christ. Aber das hat mich nicht da hängen gelassen, nur weil andere über mich gelacht haben. Und ich weiß, heute werden bestimmt der ein oder andere immer noch über mich lachen. Aber da muss ich durch. Und ich finde das gar nicht schlimm. Denn wenn ich mithelfen kann, dass es einem Menschen gut geht und ein Mensch leben kann und vielleicht auch in Würde leben kann, dann weiß ich, dass es mir anschließend auch gut geht. Als ich meinen Beruf als Kaufmann aufgegeben habe, da hat mich mal ein anderer Kaufmann gefragt, sag mal, Bernd, du gibst jetzt alles auf, du gehst in die Ungewissheit, du kriegst kein richtiges Geld, du hast doch jetzt gut Geld verdient, was soll denn das? Und da habe ich gesagt, weißt du, wenn ich mit meinem Leben nur einen Menschen retten kann, dann habe ich mein Lebensziel erreicht. Und wisst ihr, als ich das erste Mädchen, das als 15-Jährige zu uns kam, hier vorne fehlt ihr der Schneidezahlen, in der Schule hat sie überhaupt keine Chancen gehabt, weil sie immer nur auf ihre kleinen Geschwister aufpassen musste und sie einfach zermürbt war und ihre Geschwister an dem Tag doch zu mir sagten, Bernd, wir haben gehört, du hilfst, meine Mama hat überhaupt kein Essen mehr. Und dann bin ich an dem Abend mit 4 Plastiktüten zu der Mutter nach Hause gefahren, standen nur Kartons in der Wohnung und die sind zwangsgeräumt worden. Ein paar Tage später mussten sie die Wohnung verlassen. Dann haben wir ihr noch eine Wohnung besorgt. Und der 3-jährige Junge aus dieser Familie, der uns dann kennengelernt hat, der ist jeden Tag mit der Straßenbahn allein in die Arche gefahren, weil er dort ein Stück zu Hause gefunden hat. Und seine Schwester, sie kam viele Jahre zu uns. Und irgendwann habe ich ihr Zeugnis gelesen. Sie hat sich dann einer Gemeinde in Berlin angeschlossen und sie schrieb ihr Zeugnis. Und sie ist heute eine Erzieherin in der Arche. Und sie schrieb in diesem Zeugnis, ich wusste das gar nicht, an dem Tag, als ich in die Arche kam, stand ich auf dem Flur und ein Mann kam aus dem Büro und alle Kinder nahmen ihn in den Arm und er sah mich und nahm mich auch in den Arm. Ich nehme normalerweise keine Kinder in den Arm, die ich nicht kenne, aber irgendwie ist sie da durchgeflutscht. Und sie sagte, und in dem Moment wusste ich, dass ich angekommen bin, dass ich zu Hause bin. Ein paar Jahre später hat sie ihr Leben Jesus anvertraut und heute arbeitet sie in der Arche im Wedding und wir haben so 3-4 Mal im Jahr einen Teenager-Gottesdienst für alle Archen in Berlin und das ist spannend, wenn man 70 Teenager im Gottesdienst hat, die alle nicht an Gott glauben. Das ist echt krass. Und ich hatte sie gebeten zu erzählen, wie sie in die Arche kam. Und ich saß in der ersten Reihe und sie kam nach vorne und sie fing an zu erzählen. Und sie erzählte von ihrer Familie und in dieser Familie geht es heute noch drunter und drüber. Sie ist die Einzige, die es geschafft hat. Und sie weinte, als sie ihr Zeugnis gab und ihr liefen die Tränen runter. Und ich dachte, mal gucken, wie das weiterging. Und dann standen 5 Mädchen aus der Arche auf, die in ihre Arche gehen. Und sie gingen nach vorne und nahmen sie in den Arm und hielten sie fest und sagten, erzähl weiter, wir wollen das hören. Und sie gab ihr Zeugnis und sie erzählte unter Tränen, wie es ihr heute geht, wie die Veränderung in ihrem Leben gewesen ist, weil sie Jesus begegnet ist. Ein Kind, das in ihrer eigenen Familie niemals in den Arm genommen worden ist. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ihren Schneidezahn bezahlt. Weil welches 15-jährige Mädchen kann sich ohne einen Schneidezahn irgendwo bewerben? Die bekommt gar keinen Job. Und es sind manchmal so die Kleinigkeiten, die einen Menschen von dort wegbringen, wo er ist, und in eine Hoffnung hineinbringen. Und ich frage mich oft, wen benutzt Jesus dafür, wenn er uns nicht benutzt? Wem öffnet Jesus die Augen, wenn er uns nicht die Augen öffnet? Und er möchte deine Augen öffnen. Und er möchte dein Herz öffnen. Und er möchte dir begegnen und sagen, ich glaube, dass du stark genug bist. Weil die wichtigste Botschaft, die ich von Jesus gehört habe, ist, dass er an mich glaubt. Und das ist auch die einzige Botschaft, die ich den Kindern vermittle und den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe. Dass es jemanden gibt, der an ihn glaubt. Ich schließe ab mit einer Geschichte von einem Mädchen, die ist ganz kurz. Die hat von uns, von Jesus gehört. Und sie kam dann an einem Tag zu mir und sagte, Bernd, Ich war gestern Abend ganz alleine zu Hause. Meine Mama war auf Sauftour. Und ich habe gehört. Oder ich hatte Angst. Und ich habe in der Arche schon so oft gehört, dass man beten kann. Und ich habe gebetet. Und meine Angst war weg und ich konnte schlafen. Und ich dachte, wenn das das Einzige ist, was wir vermitteln können, dass jemand seine Ängste verliert und dass jemand merkt, dass an ihn geglaubt wird, obwohl er in dieser Gesellschaft ein hoffnungsloser Fall ist. Obwohl er in dieser Gesellschaft, ich habe mich gestern sehr aufgeregt über diese christliche Zeitung, die Kinder in Armut als Randgruppen bezeichnet. Ich habe gesagt, wer gibt uns denn das Recht, Kinder als eine Randgruppe zu bezeichnen, nur weil sie arm sind? Es sind die einzigen Kinder, die wir in unserer Gesellschaft haben. Also lasst uns das Beste daraus machen. Die Frage ist, was machst du mit deinem Leben? Was möchtest du tun? Und sind es deine Vorstellungen, die die Zukunft kennzeichnen? Oder bist du bereit, für Jesus oder mit Jesus den Weg zu gehen, den er für dich vorhat? Und weißt du, ich bin schon oft gefragt worden, ob ich das aufgeben würde, ob das mir nicht schwerfällt. Und es ist hart. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass das der richtige Weg ist. Und ich möchte in meinem ganzen Leben nichts anderes tun als das. Und wenn mein Telefon gleich klingelt und ich muss irgendwo hinfahren, um für ein Kind da zu sein, dann will ich das tun. Da brennt mein Herz für, da fühle ich mich gut, da geht es mir gut, auch wenn ich vielleicht in einer fürchterlichen Situation bin. Es befriedigt auch. Ich glaube, das, was uns fehlt in Deutschland, sind Menschen, die bereit sind zu gehen, die ein liebendes Herz von Jesus erben und dieses liebende Herz auch benutzen. Und die sich die Frage stellen, wie kann ich ihnen zu essen geben? Wie kann ich etwas tun? Ich glaube und ich weiß, dass Gott niemand alleine lässt und niemanden im Regen stehen lässt. Und ich habe viele schwere Jahre durch, die Jahre, wo es keine Finanzierung gab, wo meine Frau versucht hat, mit 2 Euro uns die ganze Woche zu ernähren, weil wir überhaupt kein Geld hatten, als wir die Arche aufgebaut haben. Aber ich habe nie erleben müssen, dass Gott uns alleine gelassen hat. Und ich werde es auch nie erleben. Und ich weiß, dass meine Kirche dort ist, wo die Menschen sind, die Gott nicht kennen. Da gehöre ich hin. Das ist mein Platz. Und da werde ich wahrgenommen als das, was ich bin. Denn dort landet die Liebe, wo keine Liebe ist. Und das ist die Liebe, die Gott dort ausschüttet, wo keine Liebe ist. Und ich will euch ermutigen, nicht nur für euch zu bleiben oder für eure Gemeinde zu bleiben, sondern euren Horizont und euer Herz zu erweitern und eure Nächstenliebe praktisch werden lasst. Wisst ihr, wir hören viel von dem islamischen Staat und von den Muslimen und allen möglichen. Und wir dulden sie und wir leben mit ihnen und wir haben gute Freunde zu diesen Leuten. Sie breiten sich unglaublich aus, auch mit ihrem Glauben. Und wir Christen werden immer leiser. Das ist zumindest mein Gefühl. Wir haben etwas zu sagen. Und wir argumentieren oft mit diesem Satz, Jesus ist die Antwort. Aber bitte, vorher, was ist die Frage? Lasst uns unser christliches Leben einfach authentisch leben, dann werden andere davon angesteckt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Gottes Segen für euer Leben.